Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Schnell zu urteilen, schnell zu einem Entschluss und zu einer Entscheidung zu kommen, sind Eigenschaften, die bereits evolutionsbiologisch angelegt sind. Wenn der Säbelzahntiger aus der Hecke hüpfte, war es natürlich schon für unsere vor- und frühmenschlichen Vorfahren eine ziemlich gute Idee, sich schnell zu entscheiden, ob sich ein Kampf lohnt oder ob man doch besser die Beine in die Hand nehmen sollte. Und deshalb war es, wie wir bereits in unserem Podcast zum Thema Glauben oder Wissen festgestellt haben, auch schon damals eine ziemlich gute Idee, Dinge besser mal schnell zu vermuten, als gar keine Ahnung zu haben, was passieren könnte. In dieser Hinsicht hatte natürlich auch damals schon der notorische Zögerer und Zauderer einen klaren Nachteil. Nun wirkt sich dieser Nachteil heute bei uns nur noch selten unmittelbar tödlich aus, anders als eben vor einigen hunderttausend Jahren. Und trotzdem können wir schnelle und manchmal sogar vorschnelle Urteile, evolutionsbiologisch betrachtet, immer noch zunächst einmal als Schutzmechanismus betrachten. Sie erlauben eine Bewertung einer Situation oder eines Menschen sofort und unmittelbar, ohne dass ich mir erst lange darüber Gedanken machen müsste. Und das war eben irgendwann einmal potenziell überlebenswichtig. In unserer heutigen Lebensumwelt kann man allerdings wohl feststellen, dass solche überschnellen Urteile diesen lebensrettenden Effekt im Laufe der vergangenen Jahrhunderte eingebüßt haben. Heute erschweren sie eher eine sachliche und objektive Auseinandersetzung mit Situationen oder mit anderen Menschen. Voreingenommenheiten und Vorurteile behindern heute eindeutig mehr, als sie helfen. Und dennoch ist die Neigung dazu nach wie vor irgendwie fest bei uns verankert. Wie bei so vielen Dingen kann der Mensch auch hier seine Abstammung einfach nicht verbergen. Es kann eben niemand aus seiner Haut. Solche Verhaltensatavismen blitzen immer wieder mal auf, wenn wir öfter als wir es wollen und in aller Regel eben unbewusst einem Stereotyp aufsitzen, einem gängigen Vorurteil. Und wenn wir nicht gut aufpassen, sind wir auch ganz schnell so bequem, es einfach dabei zu belassen, obwohl wir uns natürlich mit etwas Nachdenken niemals als Vertreter bestimmter Vorurteile outen würden. Wenn du jetzt mal spontan darüber nachdenkst, verbindest du mit einem Vorurteil wahrscheinlich wie die meisten eine Voreingenommenheit bezüglich anderer Menschen. Aber wir haben mindestens genauso viele Vorurteile und Voreingenommenheiten, wenn es um uns selber geht. Im Guten wie im Schlechten. Beispielsweise überschätzen wir uns gerne mal maßlos. Wir unterschätzen uns aber auch hier und da. Dann gehen wir fest von der unbewiesenen Annahme aus, dass wir dies oder jenes ohnehin nicht könnten, und tragischerweise wird aus einem solchen Vorurteil, das uns selbst betrifft, ganz schnell eine self-fulfilling prophecy. Der kanadische Psychologe Albert Bandura, der auch die Theorie des Lernens am Modell oder des Beobachtungslernens entwickelt hat, hat bereits in den 1970er Jahren ein Konzept entworfen, das er Selbstwirksamkeitserwartung genannt hat. Die Grundidee entspricht dem Zitat von Henry Ford, das ich bereits an anderer Stelle einmal erwähnt habe. Ob du glaubst, etwas zu können oder glaubst, es nicht zu tun, du wirst recht haben. Und Banduras Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt genau das. Erwarten wir, ein Ziel erreichen zu können oder nicht, hat das auch Einfluss auf unsere tatsächliche Leistung. Es ist also nicht nur umgekehrt so, dass erbrachte Leistungen unsere Erwartung für Zukünftiges beeinflussen, sondern der Glaube, den ich vorher über einen Ausgang habe, nimmt auch Einfluss auf das Ergebnis. Das liegt dann zum Beispiel an unserer Motivationslage und der Energie, die wir in ein Projekt stecken. Viele Menschen arbeiten dann engagierter auf ein Ziel hin, wenn sie vorab von ihrem Erfolg überzeugt sind. Und sie gehen dann auch mit Misserfolgen besser um, weil sie die nur als zwischenzeitliche Rückschläge betrachten, die am letztlichen Erfolg nichts ändern werden. Und im umgekehrten Fall, wenn du mit einem Misserfolg rechnest, würdest du die Sache an sich ohnehin lieber vermeiden. Und die negative Einstellung bewirkt, dass bereits deine Herangehensweise an die Herausforderung dafür sorgt, dass du möglicherweise scheiterst. Beide Fälle, also positive und negative Vorurteile über uns selbst, hatten wir bereits in unserem Podcast mit dem Titel von Erfolg und Misserfolg diskutiert. Heute wollen wir uns ein wenig mehr mit Voreingenommenheiten im sozialen Kontext beschäftigen. Also mit der Frage, wie sich nicht die eigene Erwartung, sondern die Erwartung anderer auf unsere Leistung auswirkt. Und stereotype Erwartungen gibt es ja zuhauf. Die betreffen dann beispielsweise Minderheiten oder Personen, die zumindest so aussehen, als ob sie zu einer gehörten. Beispielsweise sind im weitesten Sinne arabisch aussehende Menschen regelmäßig mit dem Vorurteil konfrontiert, im Deutschen Sprachdefizite oder sogar Bildungsdefizite zu haben. Aber nicht nur Minderheiten sind betroffen. Nehmen wir Frauen. Frauen haben regelmäßig mit dem Vorurteil zu kämpfen, mathematisch, technisch oder handwerklich Defizite zu haben. Na und dass sie nicht richtig Auto fahren können und schon gar nicht einparken, na das weiß man ja auch. Theoretisch gibt es ja, wie gesagt, sowohl positive wie auch negative Vorurteile. Aber interessanterweise neigt unser Gehirn dazu, negative dauerhafter und schneller zu speichern, während positive Stereotype eindeutig weniger bereitwillig verinnerlicht werden. Wenn du ehrlich bist, werden auch dir sicher mehr negative Vorurteile über Menschen als positive einfallen. Vorurteile, die du regelmäßig versuchst, in den Griff zu bekommen. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal einen Läufer mit weißer Hautfarbe in einem 100-Meter-Sprintfinale bei den Olympischen Spielen gesehen hast? Das wird sicher eine ganze Weile her sein. Jetzt stell dir vor, ein weißer Athlet steht bei einem solchen Lauf mit ansonsten ausschließlich farbigen Läufern am Start. Selbst wenn er die anderen Läufer nicht kennt und daher auch deren Leistungsfähigkeit nicht wirklich einschätzen kann, selbst dann können wir sicher davon ausgehen, dass diesen weißen Läufer seine eigenen Vorurteile hier nicht unbeeindruckt lassen werden. Oder wie sieht es beispielsweise mit einer der vergleichsweise wenigen Frauen in mathematischen Studiengängen aus? Sind sie wirklich völlig unbeeindruckt von der Situation, möglicherweise die einzige Frau in einem Seminar von Männern zu sein? Es gibt inzwischen sehr viele Studien, die die Auswirkungen von Stereotypen und Vorurteilen auf das Leistungsvermögen bestimmter Gruppen untersuchen. So wurde zum Beispiel festgestellt, dass Studentinnen in Mathematiktests erst dann gehäuft Probleme haben, wenn sie vorher mit entsprechenden Vorurteilen konfrontiert wurden. Wenn ihnen keine solchen Vorurteile vermittelt werden, sind die Leistungen eindeutig besser. Und weiße westliche Mathematikstudenten, also männliche, haben ihrerseits dieselben Probleme gegenüber asiatischen Studenten, von denen in diesem Bereich offensichtlich mehr erwartet wird. Aber wie gesagt, interessanterweise treten die jeweiligen Probleme erst dann gehäuft auf, wenn der Fokus darauf gesetzt wird. Wenn also die betreffende Person nicht alleine, unbeobachtet und unbewertet agiert, sondern das Gefühl hat, dass external auf die jeweilige Kompetenz im sozialen Vergleich geachtet wird. Wenn sich also beispielsweise aufgrund eines Mitfahrers oder eines äußeren Beobachters eine Frau am Steuer sich eher mit dem Vorurteil, dass sie nicht Auto fahren könne, beschäftigt, als sich ausschließlich um das Fahren an sich zu kümmern. Diesen Effekt als solchen kennt sicher jeder. Bestimmte Dinge kannst du im Schlaf, sobald dir aber jemand auf die Finger schaut, wird es sofort deutlich schwieriger. Und du machst Fehler, die dir sonst möglicherweise nie unterlaufen wären. Darauf werden wir später noch einmal zurückkommen. Die beiden Psychologinnen Nate Chung und Courtney von Hippel von der University of New South Wales haben im Rahmen einer Untersuchung einmal 90 Studentinnen zufällig in zwei Gruppen eingeteilt und in einen Fahrsimulator gesetzt. Dort sollten diese Studentinnen einfach eine Landstraße entlang fahren und ihr Job war es nur, möglichst schnell ans Ziel zu gelangen, ohne dabei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern zu überschreiten. Und für alle Teilnehmerinnen aus beiden Gruppen tauchten irgendwann unangekündigt hinter einer Kurve plötzlich Fußgänger auf, sodass die überraschten Studentinnen schnell reagieren und bremsen mussten, wenn sie eine Kollision vermeiden wollten. Soweit erst einmal der identische Job aller Teilnehmerinnen. Es gab jedoch einen entscheidenden Unterschied. Und der lag darin, wie das Experiment den beiden Gruppen angekündigt wurde. Während der einen Gruppe nämlich gesagt wurde, es ginge generell um mentale Prozesse beim Autofahren, bekamen die anderen die Ansage, Ziel sei es herauszufinden, warum Männer besser Autofahren als Frauen. Ergebnis? Beim ungestörten Fahren auf der Landstraße gab es zunächst einmal keinen nennenswerten Unterschied. Bis zu dem Moment, wo die virtuellen Fußgänger auf die Straße liefen. Ab diesem Punkt unterschieden sich die Ergebnisse beider Gruppen nämlich dramatisch. Diejenigen, die von einer generellen Studie zu mentalen Prozessen beim Autofahren ausgingen, verursachten in 25% aller Fälle einen Zusammenstoß. Bei der anderen Gruppe, also der, die dachte, es solle überprüft werden, warum Frauen schlechter Auto fahren, da waren es 59%. Das muss man mal sacken lassen. Identische Gruppen, identische Aufgabe, nur ein unterschiedliches Mindset der Probandinnen, hervorgerufen durch die Ankündigung. Und schon steigt die Unfallquote von 25% auf 59%. Sie hat sich also fast verdoppelt. Ähnliche Phänomene lassen sich beispielsweise auch im Sport finden. Wenn ein Mario Gomez erst einmal der Chancentod aus jeder Ecke des Stadions entgegenschallt, werden sonst sichere Tore auf einmal zum Glücksspiel. Oder wenn der Meister dem Lehrling mit der eindeutigen Voreingenommenheit auf die Finger schaut, dass das ohnehin nichts wird, ja, dann ist die Chance groß, dass der Lehrling tatsächlich etwas nicht hinbekommt, das für ihn alleine nie ein Problem war. Natürlich gibt es auch Menschen, die aus solchen Situationen sogar eine besondere Motivation oder besondere Stärke ziehen. Menschen, die dann sogar besonders gut sind. Aber die Mehrheit ist das nicht. Die Mehrheit schneidet in solchen Momenten eindeutig schlechter ab, als sie es für sich alleine täten. Aber warum haben die Vorurteile anderer Anwesender jetzt so eine hemmende Wirkung? Warum kann in solchen Situationen so oft nicht die Leistung abgerufen werden, die eigentlich möglich ist? Nun, eine Erklärung ist, dass durch die Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe und die Auseinandersetzung mit dem Vorurteil Zweifel entstehen. Und Zweifel bedeuten immer ein Abwägen eines Für und Wider. Ein Abwägen von Chancen für Erfolg und Misserfolg. Und was auch immer das Ergebnis dieser Abwägung ist, häufig sinkt sowohl die Motivation wie auch die Konzentration in der Folge dieses Nachdenkens über ein nicht sachdienliches Thema. Was seinerseits zur Folge hat, dass sowohl die Erfolgserwartung als auch die Erfolgschancen abnehmen. Eine andere Erklärung für die hemmende Wirkung von Vorurteilen ist, dass Voreingenommenheiten, mit denen sich die Betreffenden beschäftigen, einfach von der eigentlichen Aufgabe ablenken. Der Fokus liegt nicht mehr alleine auf dem Ziel, also der Sache an sich, sondern auch auf der Auseinandersetzung mit dem Vorurteil. Und das natürlich umso stärker, je stärker und offensiver das Vorurteil vermittelt wurde. In jedem Fall werden in so einer Situation von der betreffenden Person also zwei Dinge abgearbeitet statt einem. Und das beeinträchtigt natürlich die Leistungsfähigkeit. Denn multitaskingfähig zu sein ist zwar einerseits eine gute Eigenschaft, aber andererseits wird die Leistung an sich dadurch sicher nicht besser. Sie wird sicher nicht besser, wenn ich mich um mehrere Dinge gleichzeitig kümmern muss. Besser ist es in jedem Fall, wenn ich mich einer Sache widmen kann. Bei der Suche nach den Gründen dafür konnte Tony Schmader von der University of Arizona 2008 nachweisen, dass Stereotype die Leistung des Arbeitsgedächtnisses herabsetzen. Dieses Arbeitsgedächtnis hat naturgemäß seine Grenzen und wenn mehrere Informationen zugleich auflaufen, wie zum Beispiel eine spezielle Aufgabe und ein Vorurteil, dann müssen auch mehrere Informationen gleichzeitig verarbeitet werden. Und die Denkressourcen werden aufgeteilt auf beide. Und wenn jetzt noch emotionale Faktoren hinzukommen, wird das Problem noch größer. Bei vielen Vorurteilen ist ja genau das der Fall. Wenn eine Frau mit dem Vorurteil konfrontiert wird, dass Frauen schlechter Auto fahren als Männer, dann ist das ja keine Information, die auf der reinen Sachebene verarbeitet würde. Natürlich spielen da auch emotionale Komponenten eine Rolle. Oder was ist mit dem Lehrer, der einen Schüler an die Tafel ruft und ihm dabei deutlich macht, dass er ohnehin wenig bis nichts von ihm erwartet? Da mag der Schüler das Inhaltliche zu Hause beim Üben gut hinbekommen haben, aber jetzt ist die Situation eben anders. Jetzt kommt das offensive Vorurteil dazu, jetzt muss er sich auch mit diesem Vorurteil und dem Lehrer auseinandersetzen. Grinst der etwa höhnisch? Verdreht er die Augen? War das jetzt schon wieder falsch, was ich gemacht habe? Und zu allem anderen kommen jetzt auch noch die ganz normalen Stressreaktionen dazu. Zum Beispiel das bekannte Fight-or-Flight-Syndrom. Blutdruck und Puls gehen hoch, das Adrenalin steht direkt unter dem Haaransatz, die Atemfrequenz nimmt zu und so weiter. Und in diesem letzten Beispiel blockiert natürlich der Stress durch das Verhalten des Lehrers die Leistungsfähigkeit des jungen Menschen, den er eigentlich fördern sollte. Wenn dieser Lehrer also durch sein Verhalten eher einen Fluchtreflex seines Schülers provoziert als Leistungsbereitschaft im Sinne der Aufgabe, dann ist natürlich klar, dass das eigentlich vorhandene Wissen gar nicht abgerufen werden kann. Beispiel des als Chancentod verschrienen Fußballers oder der Frauen, die mit dem Vorurteil nicht Auto fahren zu können, konfrontiert werden, kommt aber noch ein weiterer interessanter Aspekt dazu. In diesen beiden Fällen handelt es sich nämlich einerseits um motorische Abläufe und andererseits um solche, die eigentlich automatisiert sind. Unbewusste Kompetenz haben wir so etwas im Podcast Passagier oder Steuermann genannt. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass wir in diesem Podcast am Beispiel des Schnürsenkelbindens deutlich gemacht haben, dass automatisierte motorische Abläufe genau dann zum Problem werden, sobald man anfängt, darüber nachzudenken. Denn in diesem Moment wird der motorische Ablauf, der normalerweise unbewusst absolut perfekt funktioniert, aus seinem ökonomischen Automatismus herausgeholt. Jetzt beginnt man darüber nachzudenken und das ist nun eine ziemlich blöde Idee. Denn in diesem Moment, in dem Moment, wo ich über etwas eigentlich Automatisiertes nachdenke, funktionieren die automatischen Bewegungsprogramme nicht mehr. Jetzt muss ich mir jeden Teil des Ablaufs bewusst machen. Aber genau das kann ich ganz schlecht, einfach deshalb, weil ich bei vielen Teilbewegungen gar nicht bewusst weiß, wie. Diese Teilbewegungen sind nämlich gar nicht in meinem bewussten Gedächtnis gespeichert. Da suche ich jetzt also nach etwas, was da gar nicht ist. Und deshalb finde ich es dort natürlich auch nicht. Kommen wir zurück zu der Frau, die normalerweise hervorragend Auto fährt, wenn sie nicht über Kuppeln, Schalten oder was auch immer nachdenkt. Erst in dem Moment, wo sie sich mit dem üblichen Vorurteil konfrontiert und unter Beobachtung fühlt, erst in diesem Moment fängt sie an, über das, was sie tun will, nachzudenken. Und damit beginnt das Problem. Nicht, weil sie es nicht kann, sondern weil jetzt bewusst auf ein motorisches Bewegungsprogramm zugegriffen werden soll, was leider gar nicht im Bewusstsein abgelegt ist, sondern automatisiert im Unterbewusstsein. Verallgemeinernd könnten wir also sagen, dass Personen, die akut mit einem sie betreffenden Vorurteil konfrontiert werden, dazu neigen, jetzt unbewusste Automatismen bewusst kontrollieren zu wollen. Tja, und das ist eben verdammt schwer und geht in aller Regel schief. Okay, jetzt wissen wir das. Welche Chance haben wir denn nun in so einem Fall? Was können wir tun, wenn wir einen Pitch vor potenziellen Geldgebern oder eine Präsentation vor unserem Chef haben, dabei aber wissen, dass wenig bis nichts von uns erwartet wird? Nun, es ist sicher offensichtlich, dass jedes Umgehen mit solchen Situationen umso einfacher ist, je größer unser Selbstbewusstsein ist. Okay, das allerdings hilft akut natürlich aber auch vergleichsweise wenig. Was aber hilft, ist der Versuch, die Situation umzudeuten. Sehen wir sie nicht mehr als Herabwürdigung, sondern als Herausforderung, der wir gewachsen sind. Dann ist das alleine schon leistungssteigernd, es ist nämlich auch eine self-fulfilling prophecy. Und woher kommt ein solches Selbstbewusstsein, um sich von Vorurteilen weniger beeinflussen zu lassen? Tja, wie bei all diesen Dingen ist das eine Synthese aus einer gewissen Veranlagung, die uns einfach in die Wiege gelegt wurde, und einer Prägung durch die Umwelt. Zunächst in erster Linie durch unsere Eltern, aber natürlich auch durch unser soziales Umfeld oder durch die Schule. Dort lernen wir Selbstvertrauen zu haben oder es nicht zu haben. Unsere Erfahrungen prägen unsere Gedanken und Gefühle und lassen uns entweder mit breiter Brust durchs Leben gehen oder mit eingezogenem Kopf und hochgezogenen Schultern. Jeder, der andere Menschen prägt, ob es als Elternteil ist, als Erzieher, Lehrer, Dozent, Ausbilder, Trainer oder auch als Vorgesetzter von Mitarbeitern im beruflichen Kontext, jeder, der in so einer Position ist, sollte sich über die Verantwortung, die damit einhergeht, bewusst sein. Wir prägen Menschen, im Guten wie im Schlechten. Und es sollte stets das Ziel sein, andere zu stärken und nicht zu schwächen. Es sollte das Ziel sein, andere Menschen nicht zu stigmatisieren, kleinzureden und damit Misserfolge geradezu zu provozieren, sondern sie aufzubauen und zu stärken. Nur so können die Betreffenden auf ihr tatsächliches Leistungspotenzial auch zugreifen. Machen wir uns nichts vor, es wird im Leben wohl immer Vorurteile geben. Aber wir müssen ja nicht Teil davon sein. Jede Veränderung, die wir selbst für richtig halten, sollte auch bei uns selbst anfangen. Und selbst tut es nicht weh, jemandem durch ein ihm vermitteltes Vorurteil kleinzureden. Aber es tut uns auch nicht weh, jemanden durch eine angemessen dosierte positive Stärkung aufzubauen. Und wir müssen uns auch nicht vormachen, dass ein Kleinreden eines anderen unser eigenes Ansehen oder unsere Kompetenz steigern würde. Wir selbst werden weder cleverer noch besser in unserem Job oder beliebter im sozialen Kontext, wenn wir andere durch Vorurteile in ihrer Entwicklung und beim Ausschöpfen ihres Leistungspotenzials hemmen, statt sie zu fördern. Für uns selbst mag eine Aufmunterung statt eines Augenverdrehens im entsprechenden Moment keinen unmittelbaren sachlichen Unterschied ausmachen, wohl aber für den anderen. Und damit dann mittelfristig auch für uns. Denn von starken, motivierten, engagierten Kindern, Schülern, Auszubildenden, Mitarbeitern und Kollegen, davon profitieren wir alle. Jeder ist der, der den ersten Schritt machen kann. Tja, das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte vielleicht der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!